Ich gehe gerade heilsgeschichtlich so ein bisschen wieder vom Alten Testament durch die Bibel. Und mir liegt ein Thema besonders auf dem Herzen, auch jetzt mit euch, zu euch zu sprechen. Ein Thema, über das ihr wahrscheinlich schon sehr oft etwas gehört habt, ein Thema, über das ihr, diese Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Aber ich möchte euch ermutigen, erneut zuzuhören. Denn ich glaube, in dieser Geschichte können wir sehr viel über Gottvertrauen lernen, über den Glauben, aber auch über die Treue Gottes. Und die Predigt, die möchte ich so nennen, der Sohn der Verheißung, die Geschichte Isaaks. In dieser Geschichte sehen wir, wie Abraham Gott vertraut. Wir sehen in dieser Geschichte, was sein Glaube, was seinen Glauben ausmacht, wie Glaube überhaupt definiert wird, aber auch, dass Gott treu ist. Bevor ich diese Geschichte im Alten Testament aber mit euch lese, möchte ich eine Stelle aus dem Hebräerbrief lesen. Es ist Hebräer Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Abraham hatte eine schwierige Situation. Er lebte in seinem Land mit seiner Familie und in seiner Kultur war es sehr, sehr wichtig, Kinder zu bekommen. Es war eine Altersvorsorge, es war aber auch ein Zeichen von Segen, von Reichtum, ein Zeichen dafür, dass die Götter es gut mit einem meinen. Und er hatte ein großes Problem. Seine Frau Sarah konnte nicht schwanger werden. Und so ruft ihn Gott in seiner Not, ruft ihn heraus aus seinem Land, ruft ihn in die Nachfolge. Und Abraham geht und Abraham vertraut. Er folgt ihm. Und irgendwann in dieser Zeit gibt Gott ihm ein Versprechen und sagt, ich will dir einen Sohn geben. Durch Sarah will ich dir einen Sohn geben. Und in diesem Sohn soll deine Nachkommen zahlreich werden. Wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Als er ihnen das sagte, fanden das beide im ersten Moment etwas lustig, weil es unvorstellbar war. Rein aus biologischen Gründen war es schon unvorstellbar, dass Sarah noch ein Kind kriegt. Aber Gott hat gesagt, ich werde es tun. Ich werde durch den Sohn, den ich der Sarah gebe, dir Nachkommen geben. Ganz, ganz viele. Und so ist es, diese Geschichte einfach als kleine Vorgeschichte, was Abraham erlebt hatte. Und jetzt lesen wir hier durch Glauben. Also als Dank Gott auf einmal Abraham sagt, er fordert ihn auf zu einem Opfer. Das werden wir gleich noch einmal lesen, dass er seinen Sohn aufopfert. Wir wissen, dass Gott Menschenopfer hasst. Wir wissen es aus der Bibel. Er möchte das nicht. In anderen Religionen, unter anderem auch aus der, wo Abraham ursprünglich herkam, war das üblich, dass man Göttern seine Kinder opfert. Und trotzdem, Abraham hatte großes Leid. Der Sohn, der ihm versprochen worden war, hätte geopfert werden sollen. Aber in diesem Vers ist mir einfach wichtig, dass wir diesen Hebräervers aus dem Hebräerbrief vor Augen haben, dass wir nicht Abraham als einen religiösen Fanatiker vor Augen haben, der einfach seine Kinder darbringt. Sondern wir sind drei Dinge ganz wichtig. Durch Glauben hat Abraham diese Tat gemacht. Aber was bedeutet es, Glauben? Glauben, es ist an was, woran? Irgendein Objekt braucht man, woran man glauben kann. Einfach nur zu glauben, undefiniert stehen zu lassen, geht nicht. Also was war der Glaube, der die Verheißung empfangen hatte, heißt es hier. Abraham hatte eine Verheißung empfangen. Er hatte ein Wort Gottes empfangen. Gott hat etwas gesagt. Und Abraham hat geglaubt, dass Gott es erfüllen wird. Er hat Gott beim Wort genommen. Er hat gesagt, Gott, du hast das gesagt, daran glaube ich, daran halte ich mich fest. Und dann später lesen wir, dass er auch geglaubt hat, dass Gott ihn aus den Toten hätte auferwecken können. Das heißt, er glaubt demjenigen, und damit er es weiß, muss er wissen, damit er glauben kann, muss er wissen, mit wem er es zu tun hat. Und er weiß, mit wem er es zu tun hat. Mit einem Gott, der auch aus den Toten auferwecken kann. Er weiß, dieser Gott, ihm ist nichts unmöglich. Und wenn dieser Gott das gesagt hat, dann will ich das glauben. Wenn also der Gott, der aus den Toten auferwecken kann, mir sein Wort gegeben hat, dass er mir durch Isaak Nachkommen schenken wird, dann will ich das glauben. Dann will ich ihm glauben, Schritt für Schritt gehen. Und so war diese Tat begleitet mit dem Vertrauen, dass Gott sein Wort schlussendlich erfüllen wird, ohne wirklich zu wissen, wie er das tun wird. Und ich lese die ersten drei Verse aus 1. Mose Kapitel 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Namen Isaak. Gott steht zu seinem Wort. Gott erfüllt seine Verheißungen. So möchte ich den ersten Teil dieser Predigt benennen. Und das sehen wir in diesen drei Versen. Es wiederholt sich dreimal, wie er gesagt hatte. Gott sucht Sarah heim, wie er gesagt hatte. Gott tat an Sarah, wie er geredet hatte, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Diese dreifache Wiederholung in jedem Vers. Gott hat es gesagt. Das ist zwar jetzt 10 Jahre vergangen, 10 Jahre, nachdem Gott dieses Versprechen gegeben hat und Abraham musste warten und er war nicht mehr jung. Der gute Mann ging auf die 100 zu. Und dann steht da, wie Gott gesagt hatte. Er hat es erfüllt. Wie er geredet hatte zu der Zeit, die Gott bestimmt hatte, die Gott ihm gesagt hatte. So darf Abraham lernen, Gott erfüllt seine Verheißung. Auch wenn es manchmal dauert, auch wenn es nicht so schnell läuft, wie wir es uns wünschen, Gott steht zu seinem Wort. Das, was er gesagt hat, das hält er. Im Neuen Testament heißt es, Gott ist wahrhaftig. Und manchmal fällt es uns schwer, das Vertrauen zu Gott so perfekt zu erklären, weil es uns einfach immer wieder ein bisschen durch diesen Blick des Vertrauens zum Menschen betrübt wird. Wir alle haben in Menschen vertraut und wir alle wurden schon mal von einem Menschen enttäuscht. Seien es große Enttäuschungen oder seien es kleine Enttäuschungen. Wir alle haben gemerkt, einem Menschen zu vertrauen ist gut, ist wichtig. Aber der Mensch kann uns enttäuschen. Er kann auch mal nicht zu seinem Wort stehen. Er kann auch mal anrufen und sagen, es tut mir leid, ich kann doch nicht. Ich habe es dir zwar zuvor versprochen, aber da ist noch was dazwischen gekommen, es geht nicht. So ist Gott nicht. Gott ist nicht so. Gott ruft dich nicht vorher an und sagt, du, mir ist da noch was dazwischen gekommen, ich kann dir heute nicht mehr helfen. Keine Zeit dafür. Zu Gott kann man vollstes Vertrauen haben. Das lerne ich aus dieser Geschichte hier. Denn er steht dazu, zu dem, was er gesagt hat. Natürlich darf ich nicht alle meine Wünsche auf Gott projizieren und sagen, er wird das alles erfüllen, was ich mir wünsche. Aber das, was er gesagt hat, das wird er erfüllen. Und das, was er uns gibt, ist das Beste, was wir hätten haben können. Abraham musste lange warten. Und trotzdem hat Gott sein Versprechen erfüllt. Und ich möchte dich, ich möchte sie ermutigen, wenn manchmal sich ein Zweifel in unser Herz einschleicht, wenn man sich vielleicht manchmal nochmal fragt, wird Gott wirklich? Okay, das mit der mit der Ewigkeit, das glaube ich, dass ich bei ihm sein werde. Aber wird er mich hier durchtragen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere fällt euch zu. Stimmt das, Gott? Oder muss ich mir doch selber Sorgen machen um mich? Muss ich vielleicht auch mein Vertrauen in andere Dinge setzen? Oder in ganz anderen Bereichen? Stimmt es, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, dass Gott uns leitet und führt? Dass er bei uns ist bis an das Ende aller Tage? Dass er uns wie Schafe unter Wölfe setzt, aber dabei ist? Vertraue ich dem oder fange ich an zu denken, okay, vielleicht erfüllt er es ja doch nicht. Vielleicht ist er nicht da. Ich denke, wir können aus dieser Geschichte lernen, Gott ist da. Gott steht zu seinem Wort. Er hält es. Denn er ist wahrhaftig, so heißt es im Römerbrief. Und dann, als Isaak geboren wurde, wuchs er heran, wurde zu einem jungen Mann. Wie alt genau er ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber dann geschieht etwas, was Abraham den Atem verschlägt. Ich lese aus Kapitel 22 die Verse 1 bis 2. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das, worauf Abraham so lange gewartet hat, das, worauf Abraham gehofft hat, hat sich erfüllt. Und auf einmal kommt Gott und sagt, und jetzt opfer es mir. Dieses Herzensanliegen, das du hattest, habe ich dir erfüllt und jetzt opfere es mir. Ich weiß nicht, wie Abraham sich gefühlt haben muss. Es ist eine Sache, keine leichte Sache, sein Kind zu verlieren. Eine noch schlimmere ist es, ihm selbst das Leben zu nehmen. Er sagt, nimm deinen Sohn, den du lieb hast, an dem dein Herz hängt, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Deinen Sohn, an dem dein Herz hängt, sollst du im Land Moria auf einem Berge opfern. Und hier ist eine ganz, ganz starke Parallele zum Neuen Testament. Das Land Moria ist das zukünftige, das spätere Jerusalem, stand darauf, in diesem Lande. Auf einem der Berge stand Tempelberg, auf einem der Hügel in diesem Land wurde Jesus geopfert. Derselbe Ort. Gott fordert auf, Abraham, nimm den Sohn, an dem dein Herz hängt, und bring ihm Gott da. Und später in der Geschichte sehen wir, Gott bringt seinen Sohn, an dem sein Herz hängt, für den Menschen da. Eine heftige Geschichte, wo ich mir einfach manchmal denke, Gott nimmt Abraham hier mit hinein, um ihn an seinem Herzensanliegen teilzuhaben, zu verstehen, was Gott durchmachen muss. Und so sagt er, jetzt geh hin und opfere ihn. Tu das. Ich lese weiter die Verse 3 bis 5. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Abraham geht. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen er gegangen ist. Aber wir wissen, Er hat vertraut. Laut dem Hebräerbrief wissen wir, er wusste, Gott wird zu seinem Wort stehen. Und hier sehen wir es auch. Er sagt, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Er hatte vertraut, er hatte geglaubt, dass sie zurückkehren werden. Und trotzdem war es schwer, da bin ich mir durchaus überzeugt. Im Glauben und im Vertrauen geht man manchmal wirklich wie auf Eis, wie auf dünnem Eis. Und man weiß nicht, wann krache ich ein. Und mit jedem Schritt musst du neu vertrauen, dass dieses Eis dich hält. Und dann die Verse 6 bis 8. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und auch hier trägt Isaak sein Holz, auf dem er geopfert wurde, zu dem Ort, an dem er geopfert werden soll. Der Mensch nimmt sein Holz, an dem er geopfert werden soll, und trägt es an den Ort, an dem er sein Leben lassen soll. Unbewusst wohlbemerkt noch. Und auch der Sohn, an dem das Herz Gottes hängt, trug sein Holz. Trug das Holz, auf dem er geopfert werden sollte, an den Ort, auf den Altar, auf Golgatha. Ich lese weiter, 9 und 10. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu töten. Er geht wirklich bis aufs Letzte. Er hätte schon auf diesem Berg sagen können, Gott, wann greifst du denn endlich ein? Nein, er geht bis aufs Letzte. Er bindet seinen Sohn, er legt ihn auf das Holz, er nimmt das Messer. Manchmal hat man das so vielleicht in einem Film oder in Bildern gesehen, wie er schon das Messer ausholt und bereit ist, das zu tun, wozu Gott ihn gerufen hatte. Was mich hier an Abraham fasziniert ist, was ich von ihm lernen kann, ist, eigentlich hat Gott doch seinen Wunsch schon erfüllt. Eigentlich hat Gott Abraham doch schon sein Kind gegeben. Er hatte das, was er wollte. Warum denn noch weiter folgen? Warum denn noch weiter gehorchen? Jetzt auf einmal fordert er Opfer. Der Segen ist gut, aber wenn Gott Opfer fordert, warum? Vor allem das, was er mir vorher gegeben hat. Aber Abraham bleibt in dieser Beziehung. Er bleibt in diesem Vertrauen, in diesem Glauben. Und das fordert mich heraus. Es gibt Menschen, die sehen Gott in ihrer Not. Sie rufen zu ihm in ihrer Not. Sie bitten zu ihm in ihrer Not. Und Gott ist so gut und er hört sie. Und dann vergessen diese Menschen Gott wieder. Ich habe doch, was ich brauche. Gott hat mir doch, ja, er war da, wie ein Krankenwagen. Als es mir schlecht ging, habe ich ihn angerufen und er war da. Wie ein Wunschautomat. Als ich Durst hatte, habe ich oben was reingeworfen und unten mein Getränk rausgeholt. So sieht man Gott oft. Viele Menschen. Und danach vergisst man ihn. Und auch manchmal neigen auch wir Christen dazu. Ich neige manchmal dazu, wenn es mir zu gut geht, zu vergessen, woher ich das alles habe. Es ist gut, es ist schön, dass wir so reich beschenkt sind. Aber dann neige ich dazu zu vergessen, woher ich das habe und wem ich Dank schuldig bin. Abraham lernt mich hier, dass die Erfüllung meiner persönlichen Bedürfnisse nicht die höchste Priorität im Glaubensleben hat. Es ist nicht die höchste Priorität, dass Gott meine Wünsche erfüllt, sondern dass Beziehung von beiden Seiten gegeben ist. Dass Segen und Opfer in die Nachfolge gehören. Beides. Ich lese weiter die Verse 11 bis 13. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinter ihm im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. An diesem Moment fällt ein Stein vom Herzen. An diesem Moment fällt Abraham ein Stein vom Herzen. Da bin ich mir sowas von bewusst. Ich glaube das ganz fest. Und Gott sagt: Du hast deinen Sohn mir nicht vorenthalten. Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, dass dein Vertrauen so groß war, du hättest es getan. Doch Gott hat uns seinen Sohn nicht vorenthalten. Er ging bis aufs Letzte. Und das, was Abraham geglaubt hat, hat Gott tatsächlich in Christus getan. Gott hätte ihn aus den Toten auferwecken können. Das glaubte Abraham und Gott hat es in Christus getan. Gott hat es in Christus getan. Und Abraham eine geistliche Nachkommenschaft geschenkt, die zahlreicher ist als die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Er hat es getan, was Abraham geglaubt hatte. Und da war ein Widder. Da geht dieser Mensch, trägt sein Holz, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Er trägt sein Holz auf den Altar, wo er geopfert werden muss, wo er seinen Lohn empfangen muss, wo er sterben muss. Und kurz vor seinem Tod erfährt er ein stellvertretendes Opfer. Einen kleinen Widder. Er geht und ist bereit, seinen Lohn zu empfangen, den Tod, der jedem Menschen eigentlich als Lohn gegeben ist. Und Isaak ist der Erste, der erfährt, was es bedeutet, ein stellvertretendes Opfer zu erfahren. Da, wo ich hätte jetzt eigentlich liegen müssen, sagt Isaak, da liegt jetzt ein stellvertretendes Opfer für mich. Und auch hier ist wieder diese Parallele zu Christus. Da, wo, was wir eigentlich hätten verdienen sollen, den Tod, die Verdammnis, den Zorn Gottes, all das wurde an Christus am Kreuz herausgelassen. Er ging bis aufs Letzte. Am Ende dieser Erzählung ist Gott derjenige, der das Opfer bereitstellt. In unserem Leben ist es Gott, der das Opfer gebracht hat. Und Abrahams Glaube ist für mich hier, wenn wir lernen wollen, was ist Glaube, dann dürfen wir sehen an Abraham. Es wird in seinem Leben so sichtbar. Es ist nicht nur ein fernes Gedankenkonstrukt vom Verstehen irgendwelcher möglichen geistigen Welten. Es ist ein tiefes Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. Ein Leben in Beziehung, in einem Miteinander. Nicht nur zu empfangen, sondern auch zu geben. Und es gibt so ein schönes Beispiel, das ich immer wieder gerne gebrauche, wenn es um Glauben oder um Vertrauen geht, ist, wenn jemand, vielleicht kennt ihr dieses Spiel, wenn einer sich mit dem Rücken zu dir stellt und du sagst ihm, er soll sich nach hinten fallen lassen. Man macht das oft mit Kindern, sagt, komm, lass dich nach hinten fallen, ich fange dich auf, und dann lässt er sich fallen und du fängst ihn auf. Wenn ich jetzt dieser Person sagen würde, glaubst du, dass ich dich auffangen kann? Und die Person sagt, ja, ich glaube. Dann lass dich fallen. Und die Person macht es aber nicht. Dann sehe ich, die Person hält es für möglich, dass ich sie auffangen kann, will es aber nicht. Wenn ich diese Person jetzt sage, glaubst du, dass ich dich auffangen kann? Sie sagt, ja, lass dich fallen. Und sie lässt sich fallen und ich fange diese Person auf. Dann sehe ich das, was diese Person gerade mit den Worten gesagt hat, in seinem Verhalten wieder. Er lässt sich fallen in meine Arme und er vertraut mir. Glauben heißt Vertrauen. Und das lerne ich von Abraham hier, sich voll und ganz in Gottes Arme fallen zu lassen. Ich lese noch die letzten Verse. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Namen, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Gott schwört bei sich selbst. Das ist eine Aussage, die lässt mich erstmal ein bisschen zusammenzucken. Gott, wenn man sagt, okay, er verspricht, er sagt, nein, er schwört bei sich selbst, er wird das erfüllen, was er Abraham versprochen hat. Er wird es erfüllen und er wiederholt seine Verheißung erneut. Eine Zusage, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Gott sah dieses Vertrauen in Abraham, diesen lebendigen Glauben. Nicht ein für möglich halten das, sondern ein ich vertraue dir und gebe dir alles hin. Und dann gibt er ihm eine Zusage. Erneut eine Zusage. Ich werde mein Wort erfüllen. Und auch unser Glaube, unser Vertrauen führt uns zu einer ewigen Zusage. Zusagen für die Ewigkeit. Erben des Vaters. Erben der Herrlichkeit Gottes. Kinder Gottes. Königskinder. Reich beschenkt. Hier auf Erden und in Ewigkeit. In Jesus Christus. Das bedeutet nicht, dass alle unsere Wünsche wahr werden. Das bedeutet nicht, dass wir keine Probleme mehr haben werden. Segen und Opfer gehören in die Nachfolge zusammen. Eine Pflanze wächst nur durch Sonne und Regen. Durch pure Sonne verbrennt sie, durch puren Regen ertrinkt sie. Durch Sonne und Regen wächst eine Pflanze. Und so ist unser Glaube. Er durchlebt Schwierigkeiten. Aber er durchlebt auch Segenszeit. Und wir haben es heute schon am Anfang so wunderbar gehört, unseren Blick auf Christus zu richten. Es hat mich so gefreut, auch mit dieser Sonnenblume, mit meinem Blick Jesus nachzufolgen. Er ist da, er bewegt sich und ich bewege mich mit ihm. Und dieser Glaube, dieses Vertrauen führt uns zu ewigen Zusagen Gottes. Ich möchte abschließend kurz zusammenfassen. Gott erfüllt seine Verheißungen. Er steht zu seinem Wort. Er tut das, was er gesagt hat. Er sagt dir nicht kurz vorher ab. Gott möchte, dass der Mensch ihm vertraut. Gott möchte, dass wir uns fallen lassen. Nicht, dass wir immer noch irgendwo einen Notstrick halten. Ich habe mal gehört eine Geschichte, dass ein Rabbi sein Kind begrub und man hat dieses Grab später irgendwann mal gefunden und es war ein rabbinisches Grab, hatte aber trotzdem noch 2 Münzen für den Fährmann beim Griechen, für die griechischen Götter. Also quasi, falls der jüdische Gott nicht hilft, vielleicht helfen ja die griechischen Götter. So ein Not, so ein Ass im Ärmel noch zu haben, das will Gott nicht. Er will nicht, dass wir noch irgendwo anders, ja, wenn Gott nicht macht, dann kann ich mich ja noch woanders festhalten. Nein, Gott will, dass wir uns fallen lassen. Komplett in seine Arme. Und ihm allein vertrauen. Er möchte, dass der Mensch ihm vertraut. Und Gott greift in unsere Not hinein. Er lässt uns nicht mit unserer Not alleine. Er greift dort hinein und er rettet. Vielleicht manchmal anders, wie wir uns das vorstellen, anders, wie wir uns das vielleicht wünschen, aber er handelt. Und das ist enorm wichtig. Und er hat gehandelt am Kreuz. Er hat in unsere größte Not hinein eingegriffen und er hat es vollbracht. Und auch in unsere kleinen Nöte greift er ein. Und er hilft auf seine Weise, in seiner Weisheit, zu seiner Ehre, damit unser Vertrauen noch mehr gestärkt wird. Abraham ging mit Gott schon eine Zeit lang. Und er hat in dieser Zeit gemerkt, wer dieser Gott ist. Und auch wenn wir unterwegs sind mit Jesus, lernen wir ihn kennen. Wir lernen ihn kennen und wir lernen, mit wem wir es zu tun haben. Und wen wir beim Wort nehmen können. Glaubst du das? Amen. Ich möchte noch beten.